do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und heute schauen wir uns das Bigger Picture von Game 2 der NBA Finals an. Die Miami Heat gewinnen in Denver, stehlen ein Game von den Denver Nuggets und es geht beim Stand von 1:1 zurück nach South Beach. Oder was heißt zurück? Es geht das erste Mal nach South Beach innerhalb dieser Serie. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mit mir alles Mögliche rund um dieses Spiel sezieren wird jetzt der X's and O's Godfather of NBA Germany. Oh, Julius Schubert.
Da werde ich ja roter als der Himmel hier aus meinem Arbeitszimmer.
Hast du eine schöne Aussicht?
Wenn die Sonne aufgeht. Ich habe eine schöne Aussicht, ja. Ich habe zwei schöne Aussichten. Ich sehe dich und ich sehe den rötlichen Himmel, während wir hier wie zwei verrückte Personen 4:47 über Spiel 2 der NBA Finals reden, Alter. Geiles Spiel, oder?
Ein geiles Spiel. Es hatte alles, was man sich wünschen kann. Es hatte vor allem Hin und Hers und es hatte eine, wie ich finde, kontroverse Szene am Ende. Und da würde ich direkt reinstarten mit meiner Headline für die heutige Folge. Nehm doch einfach ein Timeout. Wir haben gerade ganz, ganz kurz off-air drüber gesprochen, und weil mich deine Meinung so brennend interessiert hat. Aber jetzt können wir dann in die Tiefe gehen. Jamal Murray hatte die Chance, mit einem Step-Back-Dreier, sehr gut verteidigt von Jimmy Butler, noch das 111:108 ist es ausgegangen, und das wäre dann der Ausgleich bei 111 beide gewesen, wenn er diesen Dreier trifft. Zuvor hatte Jimmy Butler ebenfalls einen Stepback-Dreier genommen in Isolation gegen Nikola Jokic, den er nicht getroffen hat, deutlich nicht getroffen hat. Der von Murray war ein Tick zu kurz, aber war nicht schlecht. Die Nuggets hatten noch 11 Sekunden oder so auf der Uhr, vielleicht ein Tick mehr nach diesem Butler-Dreier, der nicht reingegangen ist. Ich verstehe, dass man nicht im ersten Moment das Timeout nehmen möchte, das sie noch hatten, dass man versuchen möchte, die Heat-Defense, bevor sie sich gesettelt hat, bevor alle ihre Positionen eingenommen haben, so in Semi-Transition, dass man attackieren möchte, vielleicht einen schnellen Screen von Jokic, einen Switch erzwingen und so weiter. Und das hat ja auch dann geklappt, einigermaßen. Aber spätestens in dem Moment, als Murray dann doch nochmal abdrehen muss und du zwar den Switch bekommen hast, aber du hattest eben Jimmy Butler auf Murray. So, das ist ja wahrscheinlich der eine Verteidiger, den du am wenigsten an Jamal Murray dran haben möchtest in dem Moment. Verstehe ich nicht, warum nicht entweder Murray selbst auf dem Court oder Mike Malone von draußen die Timeout nimmt, und dann hast du trotzdem noch, lass es 3, 4, 5 Sekunden sein, du hast trotzdem noch Zeit, out of timeout, ein 3-Point-Play, weil du brauchtest 3 Punkte. Die Heat haben sich dagegen entschieden zu foulen, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie versuchen zu foulen.
Ich glaube, um ganz kurz einzuhaken zu deinem Nebenpunkt gerade mit den Fouls, das einfach auch damit zu tun hatte, dass Denver noch eine Auszeit hatte. Wenn Denver keine Auszeit mehr gehabt hätte, wäre für mich die Versuchung zu foulen größer gewesen. Weil dann foulst du, 2 Freiwürfe auf der anderen Seite muss dann auch gefoult werden. Und dann können die natürlich aber den Ball, weil sie keine Auszeit haben, nicht ins gegnerische Halbfeld vorbringen, und dann, also das ist, glaube ich, sicherlich der große Faktor gewesen. Prinzipiell bin ich dann auch mehr Fan, wenn gefoult wird, aber in der Situation halt nicht. Aber ja, gerne weiter zu deinem Hauptpunkt.
Die Timeout-Geschichte, ich lasse es 3, 4, 5 Sekunden sein, die du da noch auf der Uhr hast. Du hast Zeit, einen Playoff zu malen. Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel Gordon rauszunehmen in dem Moment, der in der Closing Lineup war, und noch einen weiteren Shooter. Also du kannst dann wirklich Jokic plus 4 Perimeter Shooter reinbringen und dir die bestmögliche Chance geben, irgendwo einen halbwegs freien Dreier zu erspielen. Und in dem Moment verstehe ich nicht, warum die Heat das nicht gemacht haben. Die Nuggets natürlich das nicht gemacht haben. Es ist spät oder früh, je nachdem, wie man es sehen will. Van Gundy hat im Broadcast gesagt bei ESPN, dass er die Entscheidung eigentlich gut findet, dass du dann, dass man den Switch erzwungen hat, wo ich mir, okay, ja, Glückwunsch, aber du hattest dann trotzdem halt Jimmy Butler an Murray dran. Und das Mismatch, das dann Jokic in dem Moment hatte gegen Gabe Vincent, vielleicht versuchst du dann doch noch Jokic in Szene zu bringen und der versucht irgendwie ein And-One-Play oder so, aber normale 2 Punkte hätten dir in dem Moment halt auch nichts mehr gebracht. Und dass du aber, letztendlich war es kein schlechter Wurf, das stimmt schon. Aber ich bin da trotzdem voll der Meinung, man hätte von mir aus im ersten Moment, lass es durchlaufen, versuch, die Heat auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber spätestens in dem Moment, als klar ist, dass das nicht funktionieren wird, finde ich, hätte man die Timeout nehmen sollen und versuchen sollen, ein 3-Punkte-Play aufzuzeichnen.
Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir. Wir haben vor einer Weile drüber geredet. Meine Headline war, Coaches, nehmt eure Auszeiten.
Ja.
Und wir haben den Joke gebracht, dass man halt diese Timeouts nach dem Spiel nicht gegen Wertgutscheine am Buffet einlösen kann. Die sind dafür da, um genommen zu werden. Und wir haben es in diesen Playoffs mehrere Male gesehen. Das Closeout-Game von Miami gegen Milwaukee, wo Budenholzer nicht die Auszeit nimmt. Philadelphia gegen Boston. Ich weiß nicht, war es Spiel 4 oder 5, ich weiß es nicht, wo Marcus Smart den Wurf dann nicht rechtzeitig losbekommt, wo auch keine Auszeit genommen wurde. Es hat in diesen Playoffs nicht gut funktioniert, wenn Coaches ihre Spieler haben machen lassen in diesen Situationen. Und ich bin prinzipiell komplett deiner Meinung, der Meinung, du probierst es ohne Auszeit, du versuchst zu attackieren. Wenn es nicht klappt, nimmst du die Auszeit und versuchst, einen guten Wurf loszubekommen. Es war jetzt nicht katastrophal, es war ein ordentlicher Wurf, den Murray gut und gerne auch machen kann. Es war nicht so, dass die Uhr runtergelaufen ist oder dass man einen komplett wilden Wurf noch nehmen musste im allerletzten Moment. Das war schon okay. Es war jetzt nicht unbedingt sicher, dass man sich einen besseren Wurf erspielt, wenn man eine Auszeit genommen hätte. Aber in der Situation im Nachhinein ist es natürlich immer leicht zu sagen. Aber ich hätte es im Nachhinein gut gefunden, wenn sie es so gemacht hätten, wie du das gerade beschrieben hast.
Und ansonsten gibt dieses Spiel natürlich vieles her, über das wir auch noch sprechen möchten. Ich habe ganz kurz zwei Off-Topic-Sachen und dann können wir zum Spiel kommen. Erstens würde ich die Frage in den Raum stellen, diese Geschichte, dass Zuschauer in Denver mit Joker-Make-up eingefangen werden von Kameras und das dann so richtig krasse Make-up-Künstler sind, gab es das schon die ganze Saison oder kommt es mir nur so vor, dass das jetzt während den Playoffs und während den Finals irgendwie ein neues Ding ist, was man in Denver entdeckt hat?
Ich habe nicht so viele Live-Denver-Games geschaut, sondern dann wirklich nur die einzelnen Possessions während der normalen Saison. Ist mir jetzt auch erstmals aufgefallen. Ich will natürlich als normaler Fan, stell dir vor, du bist ein normaler Fan, du gehst nach dem Spiel nach Hause und dann läufst du so einem geschminkten Fan über den Weg in irgendeiner dunklen Gasse.
Dann denkst du, die Killer-Clowns sind zurück, ey. Remember that?
Aus 2016. Wir haben über 2016 geredet. 2016 war ein gutes Jahr.
Also die Killer-Clowns, die jetzt nicht gebraucht.
Clowns, das war wild. Diese drei Clowns, die jetzt nicht gebraucht hat. Das war nicht alles perfekt. Aber ja, keine Ahnung, Alter.
Wild. Zweite Sache. Wenn wir eine Goat-Debatte der Maskottchen führen, dann hat Rocky the Mountain Lion einen wahnsinnig guten Case in meinen Augen. Was der heute wieder abgerissen hat, dieses eine nach Ende des ersten Viertels, als er sich per Bungee-Seil ans Hallendach hat ziehen lassen und da seine Riesenfahne ausgepackt hat. Dann kurz vor der Crunch-Time dieser Einspieler, wo er wie ein Urukai aus Herr der Ringe mit so einer riesigen Fahne durch die Wälder brettert und dann auf so einem Berggipfel die Fahne hisst und so. Das ist schon wahnsinnig stark. Also Hut ab vor Rocky. Generell in dieser Serie auf der anderen Seite Bernie von den Heat. Also wir haben in Sachen Maskottchen haben wir vielleicht, da können wir noch über Benny the Bull sprechen, aber wir haben zwei der Top 5 Maskottchen der Liga, da würde ich mich festlegen, haben wir in dieser Finals-Serie.
Ja, und es verdient mehr als der Präsident der Vereinigten Staaten. Wie viel sind es? 600 irgendwas im Jahr?
Ist das so?
650.000 im Jahr.
Verdient Rocky oder generell NBA-Maskottchen?
Nein, Rocky.
Krass.
Lass mich das mal nebenbei.
Das müssen wir fact-checken.
Aber da habe ich neulich jetzt diesen Vergleich gesehen und ich bin mir relativ sicher, dass ich da jetzt kein Bullshit erzählt habe. Let me see. $625,000 pro Jahr.
Wahnsinn. Und also Hand aufs Herz,
am meisten.
Er verdient jeden Penny davon.
Ja.
Gut.
Würde ich nicht widersprechen wollen.
Kommen wir zum Basketball, oder?
Kommen wir zum Basketball. Meine Headline lautet, wir haben eine Serie auf Augenhöhe hier gerade. Und es ist ein richtig, richtig geiles Duell auf einer taktischen Ebene, auf einer spielerischen Ebene zwischen zwei Teams, die sich beide verdient haben, dazustehen. Das ist vielleicht nicht, was die Storylines angeht und was das mediale Spektakel drumherum angeht, die verlockendste aller Serien. aber aus einer Basketperspektive, und das ist im Endeffekt das Wichtige in meinen Augen, ist es eine Serie, die sehr, sehr viel zu bieten hat zwischen zwei Teams. Und es hat sich heute in Spiel 2 wieder gezeigt, die zu Recht die beiden letzten Teams sind, die diesen Titel unter sich ausspielen. Miami hat zurückgeschlagen auf einem ganz, ganz hohen Niveau, ja, die Antworten gehabt, die kommen mussten. Denver hat kein gutes Spiel gemacht und trotzdem dagegen gehalten. Man lag zweistellig hinten im ersten Viertel, hat das Ding aufgeholt und lag dann selber zweistellig vorne. Man lag wenige Minuten vor Ende zweistellig hinten und hatte die Chance auszugleichen. Diese beiden Teams haben Kämpferherz. Die Identität dieser beiden Truppen ist Wahnsinn. Und es gibt einiges zu besprechen auf einer spielerischen Ebene. Was war für dich der Hauptgrund, warum Miami dieses Spiel gewonnen hat, Bro?
Boah, das ist eine gute Frage.
Sie wollten es mehr. Sie wollten es mehr. B, sie haben einfach besser getroffen.
Gerade. Naja, ich war gerade dazu geneigt, dass wir vielleicht vorne anfangen mit dem großen Adjustment zu Beginn, dass Kevin Love in die Starting Five gerückt ist. Aber ich will mich jetzt natürlich auch nicht vor deiner Frage drücken.
Mir war so, als hätte das einer von uns beiden
predicted. Ja, das stimmt.
Predicted.
Wir hatten es vermutet.
Ich liege so oft daneben, da kann ich jetzt auch mal auf meine eigenen Schultern klopfen, Alter. Was ich schon erzählt habe in diesen Playoffs, von daher nehme ich das gerne mal mit heute.
Naja, der große Faktor, also es gibt für mich, wir müssen über die Kevin Love-Geschichte sprechen, wir müssen über die Bank-Line-Up der Nuggets sprechen, die einen phänomenalen Run gestartet hat, ohne Nikola Jokic auf dem Feld. Und dann müssen wir wiederum über die Heat im vierten Viertel sprechen. Vor allem beginnend damit, dass Duncan Robinson mal kurz 10 Punkte am Stück rausgehauen hat, somit den Run gestartet hat und die Heat es geschafft haben danach, auch wenn offensiv es dann nicht mehr so glorreich aussah für den Rest des vierten Viertels, aber vor allem defensiv haben sie es geschafft, mit ihrer Zone, die sie in dem vorigen Spielverlauf, die wir fast gar nicht gesehen haben, und dann plötzlich im vierten Viertel Possession an Possession aneinandergereiht. Sie haben es geschafft, Jamal Murray extrem einzuschränken, generell die Denver-Shooter einzuschränken. Sie haben Nikola Jokic erlaubt, zur Arbeit zu gehen und zu scoren. Am Ende waren es für den Serben, lass mich nachgucken, 41 Punkte, 11 Rebounds, aber eben nur 4 Assists. Und das ist vielleicht die große Zahl dieses Spiels 2, 4 Assists für Nikola Jokic. Sie haben ihn häufig 1 gegen 1 zur Arbeit gehen lassen. Sie haben gerade in der zweiten Halbzeit und speziell im vierten Viertel weniger Hilfe geschickt, weniger gedoppelt. Und das hat letztendlich, wir reden hier von Nuancen, also wenn Murray diesen Dreier trifft und Denver in der Overtime gewinnt oder wenn der ein oder andere Wurf von den Denver-Rollenspielern im Viertel-Viertel reingeht, sprechen wir vielleicht ein bisschen anders drüber, aber mit der Gefahr des Outcome-Bias kann man sagen, dieser Gameplan im vierten Viertel, Robinson startet den Run quasi im Alleingang, auch danach die Offense solide genug, um noch mit Denver mitzuhalten. Und vor allem aber die Defense und die Zone, die sie dann ausgepackt haben, waren der Gamechanger im vierten Viertel.
Ja. Worüber wollen wir zuerst reden? Du hast alles aufgezählt?
Lass uns über die Zone reden. Ich glaube, das ist die große, gerade auch taktische Geschichte. Und dann können wir noch kurz Duncan seine Flowers geben. Und dann würde ich sagen, springen wir vielleicht ins erste Viertel und fangen mit der K-Love-Aufstellung an. Aber ich würde sagen, lass uns mit der Zone anfangen. Wie hast du das erlebt? Warum hat sich Miami dafür entschieden, im vierten Viertel diese Zone so oft auszupacken? Und warum hat sie so gut funktioniert, beziehungsweise besser funktioniert als noch in Spiel 1?
Also ich glaube nicht, dass Miami diese Zone im vierten Viertel ausgepackt hat, weil das, was wir in den ersten drei Vierteln gesehen haben, von ihrer Defense nicht funktioniert hat. Ich glaube, es war mehr ein, wir zeigen Denver jetzt etwas anderes. Wir heben uns das auf für die Phase, in der es am Ende wirklich drauf ankommt. Und wir überraschen Denver damit so ein bisschen. Und von daher, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt so, dass man den ersten Drittel in Denver nicht stoppen konnte. Und dann war die Zone irgendwie die allerletzte Notlösung. Ich glaube, dass man die Zone zum einen deswegen auch ausgepackt hat, dass ein Spieler wie Duncan Robinson sehr viele Minuten gesehen hat und dass man so einen Spieler in einer Zonenverteidigung deutlich besser verstecken kann als mit dieser klassischen Man-to-Man-Defense, die Miami davor gespielt hat. Ähnliches gilt für Cody Zeller in den Non-Bam-Adebayo-Minuten. Aber warum es besser funktioniert hat als im ersten Spiel, auch da wieder eine Vielzahl von Gründen. Zum einen sicherlich Denver Würfe nicht getroffen, die sie normalerweise treffen. Es wäre jetzt auch nicht sonderlich realitätsnah zu behaupten, dass die Nuggets hier nur zu irgendwelchen ineffizienten Looks kamen gegen diese Zonenverteidigung. Da wurden sich schon Versuche am Korb erarbeitet, da wurden sich schon komplett offene Dreier erarbeitet. Zum Beispiel Michael Porter Jr. hatte diesen einen komplett freien Dreier zum Beginn des Viertels von der rechten Seite, der nicht gefallen ist, und im Gegenzug dann die Heat getroffen. Und das ist dann halt so ein 6-Punkte-Turnaround. Aber Miami hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Sie haben immer wieder ihre Defense quasi, weil sie auf der anderen Seite gescored haben. Genau, das ist auch nämlich auch ein ganz großer Faktor. Du kannst natürlich nach eigenen Makes viel, viel leichter eine Zonenverteidigung installieren, als wenn du, keine Ahnung, einen Turnover produzierst, dann sowieso nicht. Wenn du daneben wirfst, die Nuggets holen sich den Live-Rebound, können das Spiel schnell machen, muss gar nicht unbedingt Transition sein, sondern noch Early Offense, ist natürlich viel, viel leichter, Angriff für Angriff für Angriff deine Zone-Defense so aufzustellen und in diese Zone reinzukommen und dann mit dieser Zone zu verteidigen, wenn du davor getroffen hast und die Nuggets den Ball erst quasi inbounden müssen. Ich muss ehrlich sagen, Bro, ich muss mir das genauer angucken und nochmal in, das ist vielleicht auch ganz wichtig, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer, so wie, wenn ich meine Videos mache oder wir in unseren Podcast-Folgen sehr detailliert über Sachverhalte reden, dann gucken wir uns das in der Folge nochmal an. Also wenn ich ein Video mache, ein Breakdown über irgendein Game, dann habe ich das in der Nacht live gesehen und dann habe ich das danach nochmal die einzelnen Szenen in Slow Motion mir mindestens einmal nochmal angeguckt und das ist natürlich was ganz anderes. Und da fällt einem so viel mehr, um vielleicht den Leuten nochmal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben, es fällt einem einfach natürlich so viel mehr auf. Und man kann auf so viele verschiedene Dinge mehr achten, wenn man sich dann Possessions, wenn ich mir jetzt alle Zone-Defense-Possessions ausspucken lassen würde, mir die in Slow-Motion angucken würde, kann man natürlich da ganz genau darauf achten, okay, was war jetzt genau der Unterschied, warum hat es genau in dem Angriff nicht geklappt, was Denver probiert hat im nächsten. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du das live schaust, so, da kannst du einfach auch nicht auf alles achten. Deswegen das vielleicht für die Hörer nochmal ein bisschen zum Verständnis. Aber Miami hat es halt super geschickt gemacht. Sie waren extrem diszipliniert, sie haben das wunderbar ausgeführt, sie haben fantastisch gereboundet, sie haben immer wieder, wenn Denver versucht, in die Mitte reinzukommen, haben sie sich sehr geschickt, hat sich die Defense zusammengezogen und dann aber wieder Closeouts gelaufen, dieses Next Man Up, das einfach, wenn zu dem einen Spieler das Closeout gelaufen wurde, von Denver kam der extra Pass, dann war der nächste Heat-Spieler schon wieder da, das war absolut klasse ausgeführt. Ja. Und das sind so ein bisschen die Gründe, warum Miami zum einen die Zone ausgepackt hat und warum sie halt auch so gut funktioniert hat.
Sie haben auch innerhalb der Zone viel rotiert, was ich interessant fand, was dann manchmal dazu geführt hat, dass zum Beispiel Gabe Vincent irgendwie unterm Korb gegen Jokic war. Es gab diese eine große Szene, ich glaube, es war MPJ, der den Dreier genommen hat und Jokic, der dann halt gegen Strus und Vincent steht, die verzweifelt versuchen, ihn irgendwie auszuboxen. Er holt den Offensiv-Rebound, spielt den Kick-Out-Pass und Jamal Murray macht dann einen Dreier. Zu dem Zeitpunkt war das dann der 11-2-Run, den sie hingelegt haben und es stand dann 106-109 aus Nuggets Sicht. Solche Dinge sind dann immer mal wieder passiert. Sie haben auch, wie gesagt, sie haben es zugelassen, dass Jokic den Ball bekam in der Mitte dieser Zone und haben dann oftmals auch zugelassen, dass er im 1 gegen 1 in Richtung Korb geht. Aber was sie genial gemacht haben, ist dann aus der Mitte heraus die Passfenster zuzumachen, die Off-Ball-Screens gut zu verteidigen. Sie haben, wenn Jamal Murray mit Ball in der Hand am Perimeter versucht hat, Lücken zu finden, haben sie ihn da immer mal wieder geblitzt oder sogar kurz gedoppelt, bevor sie dann wieder zurück in die Zone sich haben fallen lassen. Da war so viel Bewegung drin und so viel Koordination und die Glieder dieser Kette haben perfekt zusammengespielt und miteinander funktioniert. Das sah einfach richtig, richtig gut aus. Und ja, wie gesagt, wir sprechen über den ein oder anderen Wurf hin oder her. Also wenn Denver 2, 3 dieser Würfe, du hast es gesagt, sie haben Würfe bekommen, die sie unter anderen Umständen wahrscheinlich auch machen würden. Wenn sie 2, 3 mehr von diesen Würfen treffen, dann sagen wir vielleicht, hey, hätte man früher von der Zone weggehen müssen, es hat nicht so super funktioniert und so weiter. Aber so mit diesem Outcome muss man sagen, das war einer der großen Faktoren, warum Miami dieses Spiel am Ende gewonnen hat.
Ja, auf jeden Fall. Miami, das beste Zone-Defense-Team der NBA, die arbeiten daran, die komplette Regular Season, was viele andere NBA-Teams nicht machen. Und ein großer Faktor, das, was du gesagt hast, dass man wirklich innerhalb dieser Zone-Defense flexibel ist, dass man trotzdem Switches mit einbaut, dass man aber halt auch sagt, okay, andere Szenen switchen wir nicht. Ab und zu kommt da mal ein aggressives Double-Team, ab und zu bauen wir dann mal eine Drop-Defense ein. Manchmal sind nur die hinteren drei in dieser Zone und die vorderen beiden spielen Man-to-Man-Defense. Und der ganz große Faktor, und du hast es angesprochen, Jokic nur 4 Assists, man hat wirklich gesagt, okay, wir leben mit diesen Jokic 1-gegen-1-Aktionen, wenn es sein muss. Wir machen diese Passfenster, so klein es geht, wir laufen diese Closeouts, absolut fantastisch. Wir verteidigen ihn Off-Ball-Stuff viel, viel besser, als das in Spiel 1 der Fall war. Das war so ziemlich eine defensive Masterclass, was ja Miami da gezeigt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt vorhersehbar, aber man konnte mit einer Reaktion rechnen. Ich habe irgendwo damit gerechnet. Ich habe auch getippt, dass Spiel 2 an die Heat geht. Es war irgendwo damit zu rechnen, dass da eine Reaktion kommt und dass diese Serie alles andere als durch ist und dass Miami Antworten hat und dass Miami hier nicht untergeht wird ohne Kampf und ohne Adjustments. Und Eric Spoelstra hat abgeliefert und vor allem haben seine Spieler abgeliefert, die genau das auf dem Parkett umgesetzt haben, was sie machen sollten. Riesen, riesen Lob an Miami, Alter. Mhm. Riesenlob.
Ich würde sagen, lass uns vielleicht doch noch kurz im vierten Viertel bleiben, bevor wir vorne anfangen oder vorne weitermachen. Angefangen haben wir jetzt schon lang, weil es brauchte ja schon ganz schön was, damit die Heat überhaupt in diese Position kamen, in den letzten Minuten mit ihrer Zone ihre Führung zu verteidigen. Die Heat waren mit einem 8-Punkte-Rückstand in dieses vierte Viertel gegangen. 83-75 stand es da für Denver. Und dann war die große Duncan Robinson-Show. 10 Punkte hat er gemacht in diesem Spiel, alle 10 in diesen ersten Minuten des vierten Viertels. Die erste Szene war ganz witzig. Robinson trifft einen Wide-Open-Three, während Michael Malone gerade noch im Sideline-Interview mit der ESPN-Reporterin ist und wirklich in der Sekunde, in der er den Satz sagt, we can't give up wide open threes, macht Duncan Robinson einen wide open three, zugegebenermaßen nach einem Flyby-Closeout und er macht so einen kleinen Sidestep und macht dann den Dreier.
Soll ich dir mal was beichten, Bro? Ja. Ich habe früher, lange Zeit, als ich angefangen habe, NBA zu schauen, gedacht, dass diese Interviews, die wir da sehen, dass das live ist, was die Coaches da quatschen, dass die wirklich zu Beginn, ich weiß nicht mehr, warum ich das freiwillig erzähle, aber es hat zu lange gedauert, dass ich gemerkt habe, dass diese Interviews nicht live sind, sondern in der Viertelpause davor aufgenommen wurden.
Ist das so? Also manchmal merkt man es, aber in dem Fall ich erinnere mich jetzt genau bei diesem Interview, ich habe mich auch gefragt, ob Malone da jetzt gerade tatsächlich noch draußen steht. Und in dem Moment stand er zumindest nicht an der Sideline, sondern sein Lead Assistant, der auch irgendwie, der Sohn von Rick Adelman, der auch während des Spiels irgendwie, also sein Vater Rick Adelman, legendärer NBA-Coach, wurde geehrt und er stand irgendwie dabei. Vorher kannte ich den nicht. Und der war derjenige, der dann an der Sideline stand. Ich weiß nicht, ob Malone irgendwo dahinter saß, das kann natürlich sein. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass in dem Fall, dass das tatsächlich in den ersten Sekunden des Viertels geführt wurde, das Interview.
Das kann schon mal sein, dass es irgendwie mal eine Ausnahme jetzt war, dass da vielleicht irgendwas vom Timing, dass erst zu spät angefangen hat, dieses Interview oder was auch immer. Aber in der Regel ist es ja schon nicht live. Und wie gesagt, es hat eine Weile gedauert. Es war also nicht von Anfang an absehbar, dass ich das mal beruflich mache, über NBA zu reden. Ich habe mich dann gewundert, warum da die Fans, die dann, wenn die am Anfang des Viertels Punkte machen, warum man das dann nicht hört in dem Interview, das dann, ich dachte mir, gucken jetzt die Coaches da gerade nicht zu, was, I don't know, ja, Alter.
Solche Momente.
Es war zu lange, aber irgendwann kam dann die Erkenntnis und dann war,
Solche Momente hat man manchmal. Ein Kumpel von mir hat mir mal erzählt, dass er bis zu seinem 15. Lebensjahr oder so dachte, dass Mallorca und Malle zwei verschiedene Orte wären. Okay. Also wir haben alle mal Momente.
Ja.
Nehmen wir ein bisschen. Naja, zurück zu, wo waren wir? Duncan Robinson. Wie gesagt, minus 8 gehen die Heat in dieses vierte Viertel. Robinson macht 10 Punkte und zwar mit diesem Wide Open 3. Dann ein Drive nach einem Closeout, dann einen tiefen Dreier. Also er hat dann wirklich 8 Punkte am Stück gemacht. Dann hat Gabe Vincent zwischendurch nochmal einen Dreier getroffen und dann wieder Robinson wieder mit einem Drive und plötzlich waren die Heat nach diesem Drive von Robinson mit 88-85 vorne und haben mit 3 Punkten geführt und diese Führung haben sie dann nicht mehr wirklich hergegeben. Sie haben dann, also sie waren früh im Bonus, das hat dann auch noch mit reingespielt, dass sie einige Freiwürfe hatten.
9 Minuten irgendwas.
Und ja, dann im vierten Viertel irgendwann hat mal wieder unser alter Freund Jimmy Butler übernommen. Zumindest in dem Rahmen, in dem es ihm aktuell möglich zu sein scheint. Butler unterm Strich insgesamt, muss man sagen, wieder kein überragendes Spiel gemacht. Er hatte 9 Assists. Playmaking-technisch war er sehr, sehr gut unterwegs. Aber was sein Scoring angeht, 7 von 19 aus dem Feld. 2 seiner 5 Dreier getroffen. Einer davon ein Eckendreier, ein gut verteidigter in diesem vierten Viertel. 21 Punkte am Ende. Es war jetzt wieder keine Monster-Jimmy-Butler-Performance. Aber in diesen Momenten, also es war dann, haben die Nuggets gerade wieder angefangen ranzukommen oder haben es eben geschafft, dass die Führung nicht weiter ausgebaut wird und Butler dann erst mit einem Eckendreier, dann mit einem And-One-Floater in der nächsten Possession. Also ja, mal wieder Jimmy Butler, auch wenn er nicht das beste Spiel hatte, auch wenn er immer noch irgendwie eingeschränkt zu sein scheint, es gab dann mal wieder diese Momente, in denen er einfach da war und das dann auch nochmal ganz am Schluss, das waren, da hatten Aaron Gordon und Jamal Murray gerade Back-to-Back-Threes getroffen und haben den Rückstand wieder auf 6 verkürzt, die Halle kurz davor völlig zu explodieren. Und Jimmy dann mit einem Midrange-Pull-Up, richtig, richtig schöner Silencer wieder. Und dann ging es eben in diese Crunch-Time mit dem nächsten Murray-Dreier, mit einem dummen Foul von Kentavious Caldwell-Pope, der Lowry beim Dreier gefoult hat kurz vorher. Bam hatte ein And-One-Dunk, Bam dann 2 Klatsch-Freiwürfe gemacht am Ende. Also irgendwie, die Nuggets haben keinen so schlechten Job gemacht, indem sie versucht haben, sich da wieder reinzukämpfen und waren auch nah dran. Und das war ja am Ende dann auch wirklich wieder ein One-Possession-Game. Aber auch da, in der Hinsicht, Hut ab an Miami, dass sie es geschafft haben. Auch wenn, wie gesagt, die Offense wieder sehr ins Stocken geraten ist, wo man übrigens auch der Denver-Defense, finde ich, ein großes Kompliment aussprechen muss heute. Das hat mir die Intensität, mit der sie Closeouts gelaufen haben, mit der sie nach Switches dagegen gehalten haben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, bis auf wenige Ausnahmen. Als sie dann manchmal, da muss man aber auch sagen, haben sie Coverages verpennt. Also es kam zu einigen offenen Heat-Würfen, zu denen es eigentlich nicht kommen darf, vor allem am Anfang des Spiels. Aber die Heat haben es geschafft, resilient zu bleiben, die Nuggets auf Distanz zu halten und am Ende dann eben diesen Sieg rauszuholen. Und das war so ein bisschen die Geschichte des vierten Viertel.
Ja, ich glaube, es ist relativ offensichtlich zu sehen, dass Jimmy Butler nicht bei 100% ist. Dass er, denke, es ist eine Kombination aus immer noch angeschlagen von dieser Verletzung aus der New York-Serie, seitdem er sich da diese Verletzung zugezogen hat, diese Verstauchung da am Knöchel, ist er nicht mehr wieder zu erkennen. Es lief auch in der einen Auszeit, liefen Butler-Highlights aus diesen bisherigen Playoffs, gerade aus der Milwaukee-Serie und dem Beginn der New York-Serie. Das ist ein anderer Spieler gewesen. Ich denke, der andere Faktor ist, dass er wahrscheinlich einfach auch nicht mehr den allzu vollen Tank / Akku hat. Sicherlich ein bisschen was von beiden, wie viel Prozent da das jetzt jeweils mit einfließt, ist für uns als Außenstehende nicht zu bewerten. Aber der Mann ist nicht körperlich auch nur in der Nähe von 100%. Und ich denke, gerade in den ersten 3 Vierteln war das sehr, sehr deutlich zu sehen. Wir haben ihn in absoluten Ausnahmefällen am Ball wirklich als Creator gesehen. Seine Drives waren nicht wirklich zielstrebig. Die Assists, die du angesprochen hast, die waren gut. 9 Assists, allerdings waren viele davon Kick-Out-Pässe und generell Pässe, die nur zustande kamen, weil das, was er ursprünglich eigentlich wollte, und zwar selber scoren, nicht funktioniert hat. Und das ist ein Unterschied zu du generierst wirklich gute Looks für deine Kollegen. Ich denke sicherlich, dass wir den ersten 3 Vierteln von ihm gesehen haben, viel Off-Ball. Er hat gut verteidigt, aber gerade der Off-Ball-Stuff in den ersten 3 Vierteln, ich denke, dass er sich auch einfach da ein bisschen zurücknimmt, um für das vierte Viertel dann ready zu sein, was er dann ja auch war, soweit es ihm möglich war. Und dass er dann halt sagt, okay, ich schone mich ein bisschen, ich spare mir am offensiven Ende ein bisschen meine Kräfte, defensiv bin ich da, bin noch an Jamal Murray dran, alles schön und gut, aber so der On-Ball-Stuff, die Pick-and-Roll-Creation, die Drives zum Korb, dass ich so ein bisschen versuche zu übernehmen, das hebe ich mir dann wirklich auf für das vierte Viertel. Ich denke, das war so ein bisschen sein Gameplan, ohne dass ich jetzt natürlich jetzt das mit Sicherheit irgendwie jetzt als Fakt verkaufen kann. Aber wie du gesagt hast, Miami hat einen tollen Job gemacht am offensiven Ende. Man hat Denvers Schwachstellen sehr viel besser attackiert. Und ich denke, der Erfolg, den Miami offensiv hatte, das hatte 2 Gründe. Zum einen man hat die Würfe einfach besser getroffen. Es ist, wir reden hier auch teilweise über komplizierten Stuff und über Taktik und über alle möglichen Faktoren. It's a miss or make league. So, und viele der Looks waren identisch zu den Looks, die Miami in Spiel 1 bekommen hat. Man hat heute 17 von 35 Dreiern getroffen. Ich denke, man ist jetzt auf die Serie gesehen über, was hatten wir gesagt, 37%?
48,6% heute.
Waren es heute. Da sind Wide-Open-Würfe heute gefallen, auch nicht so Wide-Open-Würfe heute gefallen, die in Spiel 1 nicht gefallen sind. Max Schulz hat 4 von 10 Dreiern getroffen, Gabe Vincent hat 4 von 6 getroffen, Lowry 2 von 3, das waren tiefe Würfe teilweise. Martin 50% getroffen, 1 von 2. Duncan Robinson, wie gesagt, auch Faktor gewesen. Love hatte 2 ultra wichtige Dreier in wichtigen Phasen dabei. Und auch Jimmy Butler, das waren 2 Würfe. 2 von 5 trifft der gute Mann auch nicht jeden Tag. Das ist ein großer Faktor gewesen. Und dann halt aber auch, dass man die Schwachstellen der Nuggets Defense mit deutlich mehr Zielstrebigkeit attackiert hat als in Spiel 1. Und auch das war so zu erwarten. Man hat in Spiel 1 die Schwächen der Bucks, Nuggets Defense sehr viel gezielter angegriffen und sie sehr viel gezielter dafür bestraft. Dass die Nuggets extrem weit wieder reingeholfen haben, konnten wir schon in Spiel 1 beobachten, wo Miami das nicht so wirklich bestrafen konnte. Dass die Nuggets prioritized sind, immer wieder Jokic schon irgendwie quasi auf dem Weg zum Korb hinter dem primären Perimeter Defender postieren konnten, konnte Miami heute viel, viel gezielter attackieren mit sehr viel Off-Ball-Stuff, mit viel Bewegung, mit attackierten Closeouts dann, extra Pässen, all diesen wunderschönen Sachen, die ja da halt auch nötig sind. Sie hatten 2 Freiwürfe in Spiel 1, sie hatten 20 Freiwürfe heute Nacht, haben die halt aber auch 18 davon getroffen. Auch das kommt nicht jeden Tag vor. Wichtig und richtig und hat dazu beigetragen, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Man konnte den Korb attackieren und immer wieder entweder dort am Korb dann effizient finishen oder halt diese Kickout-Pässe zu offenen Schützen, extra Pässe. Die Würfe sind gefallen. Bam Adebayo wieder ein klassisches Spiel gehabt. Mir gefällt es deutlich besser, wenn er 14 Würfe nimmt, als wenn er 26 nimmt. Hat 8 getroffen, wunderbar gespielt, 21 Punkte, effizient gewesen, alle Freiwürfe gemacht, 4 Assists gespielt, wunderbaren Job gemacht. Miami hat das fantastisch gemacht und bei allem Lob, die Nuggets Defense ist anfällig. Über die Nuggets Offensive müssen wir nicht reden, das ist die beste Offensive der NBA. Aber ihre Defensive, gerade mit Jokic, ist kein Zufall. Jokic war minus 11. Die Nuggets Defense ist besser, wenn Jokic auf der Bank sitzt, wenn man wirklich 1 bis 5 switchen kann. Dieser Run am Anfang des zweiten Viertels, dieser große Lauf, den die Denver hatte, der war mit Jokic auf der Bank. Und der war, wenn man defensiv Stops geholt hat, als dann auch Christian Brown auf dem Parkett war, das war der absolute Game Changer. Man kann wirklich 1 bis 5 alles switchen. Gerade gegen ein Team mit Adebayo, der jetzt auch nicht der allerbeste ist, irgendwelche kleineren Mismatches wirklich zu dominieren und zu attackieren, klappt halt diese 1-Switching-Defense besser. Und wenn du halt mit Jokic dann teilweise High-Hedge-Defense gegen diese Handoffs spielst mit Robinson, wo es dann 4 gegen 3 Überzeugungssituationen gibt und da Kapital draus geschlagen werden kann, oder du halt mit Jokic Drop-Defense spielst, die dann auch wieder auf die verschiedensten mit den verschiedensten Mitteln und Wegen zu Punkten von Miami führt. Das macht schon Unterschiede. Und bei aller Liebe, Jokic, der seine Kritiker, unter anderem mich und dich auch, Lügen straft in diesen Playoffs, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber die Nuggets-Defense ist und bleibt anfällig mit ihr auf dem Parkett. So gut sie das machen in diesen Playoffs, die sind anfällig. Und es war zu erwarten, dass Spoelstra diese Schwachstellen genau, Spoelstra und sein Staff, diese Schwachstellen, dass sie die finden und dass sie einen Plan entwickeln, das zu attackieren. Und das ist 50% und die anderen sind, dass die Spieler das genauso umsetzen und auf dem Parkett genau das machen, was sie machen sollen. Auch das haben wir beobachten können. Von daher, Miami stark offensiv gewesen und stark defensiv gewesen. Und wir haben hier eine Serie, Alter.
Ja, so ist es. Noch ein paar Worte zu den Miami-Rollenspielern, die heute
wir wollten über Love
reden. Sehr gut. Ja, das auch. Das müssen wir auch gleich noch. Lieber Kevin. Gabe Vincent, du hast es gesagt, 4 von 6 Dreiern, insgesamt 23 Punkte, 8 von 12 aus dem Feld. Max Strus im ersten Viertel super wichtig. Die Heat waren ja richtig, richtig gut reingestartet mit einem, was war es denn am Anfang? Zuerst 7 zu 0 und dann 10 zu 2, später dann 21 zu 10, also direkt eine zweistellige Führung zu Beginn der Partie, was hauptsächlich mit Max Strus zu tun hatte. Nach seinem 0 von 10, nach seiner No-Show in Game 1, hat er 4 Dreier getroffen direkt im ersten Viertel. Danach dann nichts mehr getroffen, muss man auch dazu sagen, aber wenigstens hatte er diesen starken Anfang. Duncan Robinson haben wir gerade gesagt. Und dann Kevin Love, der mit 6 Punkten, 2 Dreier getroffen, am Ende 2 von 9 aus dem Feld in 22 Minuten. Er war jetzt offensiv nicht so der Gamechanger, aber du hast gesagt, die beiden Dreier waren in wichtigen Phasen. Er hat aber 10 Rebounds geholt, 3 davon offensiv, 2 Steals. Er hat mir defensiv im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gefallen. Lass uns doch vielleicht kurz über dieses Adjustment sprechen. Caleb Martin zurück auf die Bank, Kevin Love, der gar nicht gespielt hatte in den letzten 3 Spielen für Miami, plötzlich wieder in der Starting Five, plötzlich wieder mit einer großen Rolle. Wie hat dir dieses Adjustment gefallen?
In einem Sport wie Basketball ist es ein massiver Vorteil, wenn du größer, schneller, stärker als dein Gegenspieler bist. Nicht nur in individuellen spielerischen Matchups, sondern auch als Team. Und die Nuggets waren in Spiel 1 mehr oder weniger auf jeder Position größer auf jeden Fall, stärker auch, schneller häufig auch als die Spieler von Miami. Das hat sich bei Aaron Gordon 1-gegen-1 Situationen gegen die kleineren Wings bemerkbar gemacht, am offensiven Brett, bei Jokic Post-Ups. Das zieht sich offensiv wie defensiv, gerade in einem Sport wie Basketball. Das ist ein größerer Faktor als in einem Sport wie Fußball oder in einem Sport wie Handball. Das ist ein Sport wie Basketball, das ist alles. Und es war von daher ein richtiger und wichtiger Move von Spo, dass er einen großen Spieler das Spiel starten lässt und mehr spielen lässt. Und diese Two-Big-Man-Lineup von den Heat hat fantastisch funktioniert, weil Kevin Love, er hat den Basketball-IQ, er hat gerade einen Charge gezogen, das macht er sehr, sehr gut. Er hilft im Rebounding enorm. Er ist einfach ein großer Körper, den man parken kann in Korbnähe, der einfach hilft, dass die Nuggets halt nicht nach Belieben zum Korb kommen und da einfach physisch überlegen sind und dann halt auch am offensiven Ende mit seinem Shooting, dem Spacing, was er bringt, den Outlet-Pässen, so generell der Gravity, seine Anziehungskraft, den Respekt, sein Basketball-IQ. Kevin Love verdient Minuten dieser Serie. Er muss nicht unbedingt in der Crunch-Time spielen und er hat auch in der Crunch-Time nicht gespielt und das muss auch nicht sein, aber dass Kevin Love seine 15 bis 20, heute waren es 22 Minuten pro Spiel bekommt, das finde ich wichtig. Und aber es waren jetzt nur 2 von 9 aus dem Feld. Weil es nicht so ist, ob Kevin Love jetzt der Gamechanger war, du hast ja gerade schon gesagt, oder jetzt hier alles verändert hat, er hat 6 Punkte gemacht. Aber er war halt auch plus 18, zweithöchster Wert im Team, nach Gabe Vincent. Und das war kein Zufall. Und von daher würde es mich nicht wundern, wenn Kevin Love auch im nächsten Spiel startet und wir auch wieder so viel Kevin Love sehen. Wer hätte es gedacht, Alter? Kevin Love ist ein Faktor in den NBA Finals.
Ja.
Im Jahr 2023. Guter Move von Spo.
Ja.
Guter Move. Und ich finde es gut, dass Coaches auch bereit sind, ihre Starting-Lineups zu ändern, bevor es zu spät ist. Und die besten Coaches der NBA. Ich weiß nicht, wie oft in der Lakers-Warriors-Serie. Ich habe es geschafft. Wie lange haben wir es aufgenommen? Wie lange haben wir aufgenommen?
43 Minuten.
43 Minuten und ich konnte die Lakers reinbringen irgendwie. Wichtig. Nein, ich weiß nicht, wie oft Steve Kerr da die Starting Five genannt hat. Jermichael Green rein, Jermichael Green raus, Gary Payton rein, raus, Looney rein, raus, immer und immer wieder. Und während andere Coaches das gar nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, oder es zu machen, wenn du 3-0 hinten liegst und wir jetzt schon 3 Spiele gesehen haben, dass es nichts bringt, wenn D'Angelo Russell startet für dich in der Serie gegen Denver, ohne da jetzt irgendjemanden konkret ansprechen zu wollen. Aber dass Coaches bereit sind, das zu machen und wirklich nicht sagen, okay, wir lassen Kevin Love, wir überhaupt spielen oder wechseln irgendwann ein, sondern wirklich zu sagen, okay, von Anfang an, das finde ich gut und das ist wichtig. Und das dann aber auch ein Spieler wie Martin, der dann rausrutscht, trotzdem seine Rolle kennt und auch ready ist von der Bank und in einer kleinen Rolle und es akzeptiert und trotzdem alles gibt und dann nicht schmort und dann nicht danach auf der Pressekonferenz sich beschwert oder grimmig guckt. Das ist nicht nur bei den Heat so, aber das macht Championship-Teams aus, dass die Coaches haben, die sich was trauen und adjusten, bevor es zu spät ist und dass man vom ersten bis zum letzten Mal im Kader ein Team hat, was an einem Strang ist. Und ich weiß, wenn Martin sich beschwert hätte, Digga, dann hätte Haslem, hätte Stress bekommen mit Haslem und wem auch immer da in Miami. Das ist gut. Und das zeichnet die guten Teams aus. Und Miami ist ein gutes Team. Und bei Denver wäre das genauso. Und von daher. Und wenn Kevin Love jetzt in Spiel 3 und 4 nicht funktioniert, dann kann er gerne in Spiel 5 wieder auf die Bank. Und dann wird er sich aber auch nicht beschweren. Von daher, wichtig. Sehr wichtig.
Lass uns noch ganz kurz so ein paar Geschichten, sollten wir, glaube ich, noch ansprechen. Vielleicht zum Ende jetzt in aller Kürze. auch diesen Gameverlauf nochmal vielleicht nachzeichnen, weil der heute wirklich abwechslungsreich war. Wie erwähnt, die Heat mit einem wahnsinnig heißen Start. Bei Denver fiel gar nichts. Dann hat es aber Denver geschafft, sich langsam aber sicher wieder ranzutasten. Und dann ging Nikola Jokic auf die Bank und dann ging es los. Dann ein insgesamt 27-6 Run, hauptsächlich mit der Lineup Murray, Brown, Gordon und Green. Wir haben es angesprochen. Zum einen natürlich die Defense. Man konnte alles switchen, man hat dann auch alles geswitcht oder fast alles geswitcht und hat es immer und immer und immer wieder geschafft, aus entweder Liveball-Turnovers oder aus verfehlten Versuchen der Heat, die viele Tough Shots dabei waren, hat man es immer wieder geschafft, in Transition zu kommen, in Semi-Transition zu kommen. Hat in der Phase dann auch die Dreier echt gut getroffen, hat große Momente gehabt. Auch Christian Brown, der 22-jährige Rookie, du hast ihn gerade eben schon als Gamechanger bezeichnet. Super Leistung von ihm in seinen 15 Minuten. 3 von 3 aus dem Feld mit 6 Punkten, aber vor allem 3 Assists, 3 Steals, 1 Rebound. Irgendwie einfach immer das richtige Play. Offensiv meistens das richtige Play gemacht. Defensiv hat er so ein paar Aussetzer drin. Ich erinnere mich an eine Coverage, die er völlig verpennt. Und ich glaube, es war dann Vincent, der komplett offen in der Ecke zu einem Dreier kommt. Aber das war heute. Auch Nikola Jokic müssen wir natürlich noch, also wir wollen jetzt nicht sagen, dass die Nuggets ohne Jokic hier irgendwie besser waren. Jokic,
um Gottes Willen.
41 Punkte, 11 Rebounds. Von diesen 41 waren 18 dann im dritten Viertel. Das war ebenso. Also dieser große Denver-Run kam bis zur Halbzeit. Da haben sie dann geführt mit 57-51. Und dann hat Jokic im dritten Viertel wiederum, das waren so wirklich zwei verschiedene Welten. Einmal die Lineup ohne Jokic, Tempo, Transition, Athletik, Sprungkraft und dann wieder die Lineup mit Jokic, der immer wieder im 1 gegen 1 im Post zur Arbeit geht, 18 Punkte macht im dritten Viertel und dafür sorgt, dass die Nuggets dann wiederum, wie gesagt, diese 83-75 Führung ins vierte Viertel hineingehend hatten und dann haben wir ja gerade schon gesagt, was im vierten Viertel passiert ist. Das zeigt mal wieder, auch wenn es jetzt letztendlich nicht zum Sieg geführt hat, das zeigt, wie vielseitig dieses Denver-Team offensiv ist. Egal, was du dir ausmalen kannst, welche Art du spielen kannst, sei es eine Pick-and-Roll-lastige Offense mit dem Two-Man-Game mit Murray und Jokic, sei es eine schnelle Transition-lastige Offense, sei es 1-gegen-1 ISOs, Post-Ups, die können einfach alles und die können alles wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und auch deswegen, um den Bogen zurückzuspannen, umso mehr Hut ab an Miami, dass Miami es über das ganze Spiel hinweg eigentlich ziemlich gut geschafft habe, den Nuggets Offense so viel wie möglich wegzunehmen und ihnen das zu geben, was man ihnen am ehesten geben wollte. Das waren häufig, wie gesagt, Jokic 1 gegen 1 Situationen. Aber auch hier wieder offensiv eine richtig gute Leistung von den Nuggets. Mit Ausnahme so ein bisschen ausklammern muss man da vielleicht wieder Michael Porter Jr. leider, der nur 5 Punkte gemacht hat. Einen seiner 6 Dreier getroffen. Murray hatte kein überragendes Spiel, aber am Ende mit 18 und 10 Assists auch nicht schlecht. Und insgesamt die Dreier mit 39% nicht fantastisch gefallen. Es war kein heißes Spiel, aber gut gefallen. Also der Denver Offense kann man keine so großen Vorwürfe machen, warum sie dieses Spiel jetzt heute verloren haben.
Ja, auf jeden Fall. Jokic, grandioses Spiel gemacht. Also wirklich wahnsinnig gut gewesen als Scorer. Man hat das Gefühl, wenn er will. Also ich hab mit einem Kumpel zusammengeschaut und der hat es ganz treffend formuliert. Der hat während des Spiels gesagt, Jokic entscheidet sich nicht, dann irgendwann zu werfen, sondern der entscheidet sich halt zu scoren. Und es ist halt wirklich so, weil du hast das Gefühl, wenn Jokic halt will, dann scoret er halt einfach. Ja. Und wenn er halt, also er sagt jetzt nicht, ich nehme jetzt mal einen Dreier, sondern ich treffe jetzt mal einen Dreier. So, ich verwandle jetzt mal den Flow da nicht, ich versuche den. So kommt einem das wirklich so ein bisschen vor und der kann auch 60 machen, wenn er will. Das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen. Das ist mein erster Gedanke dazu. Ein paar Gedanken zu den Spielern, die du angesprochen hast. Michael Porter Jr., kein Fan gewesen. Die Heat haben ihn höher verteidigt, gerade in diesen Handoffs, und haben versucht, ihn entweder ins Dribbling zu zwingen oder ihn zum Abspielen zu zwingen. Und das Problem bei Michael Porter Jr. ist, und das ist ein behebbares Problem, und er hat gezeigt in den letzten Jahren, dass er sich verbessern kann in Bereichen wie zum Beispiel der Defense, was heute auch nicht gut war, aber overall ist er jetzt halt nicht mehr der so ziemlich schlechteste Wing-Defender der NBA und Das ist ein Fortschritt. Aber wie viele Situationen da wieder dabei war, wo mindestens ein Mitspieler von ihm komplett frei war und er in irgendwelche Würfe geht oder versucht irgendwas selber zu machen oder zu irgendjemandem spielt. Das ist eine Kunst. Du hast 4 Mitspieler, drei von denen stehen komplett frei. Und du nimmst A den Wurf oder B spielst zu dem einen, der nicht frei ist. Das ist schwer. Das ist schwerer als zu einem, der zu spielen, die halt komplett frei sind. Also diese Tunnelvision und Shot Selection und das Decision Making muss besser werden bei Michael Porter Jr. Jamal Murray, ich fand die Zone hat ihm Probleme gemacht, aber auch, dass Miami geswitcht hat. Jamal Murray ist ein Ballscreen Maestro und er ist am besten, wenn er wirklich diese Screen bekommt. Er ist ein guter Isolation Scorer, aber er ist am allerbesten, wenn er den Screen hat und da dann zur Arbeit gehen kann. Und was Miami gemacht hat, ist, sie haben gesagt, wir geben ihm, wenn es schon sein muss, wir geben ihm 1-gegen-1 Duell und wir geben die ihm auch gegen Bam Adebayo. Da gab es auch Situationen, wo dann dieser eine, wo er zum Korb wollte, Adebayo verteidigt das super und dann Fadeaway und All Net, wunderbar gemacht. Aber das sind Würfe, mit denen Miami leben kann. Ja. Ich glaube, dass man immer wieder geswitcht hat, hat Jamal Murray Probleme bereitet und hat halt auch dazu geführt, dass er, du hast gesagt, er war nicht ineffizient, das war okay, aber dass er halt nur 15 Versuche genommen hat und auch nur einen Freiwurf genommen hat, das ist halt echt gut gewesen. Und dass man gar nicht erst das, was die Gegner der Nuggets unter anderem gekillt in den Serien davor, war ja, dass Murray immer wieder diese Phasen hatte, wo er in einem Angriff nach dem anderen gescored hat und auch geworfen hat, dass man sowas gar nicht erst aufkommen lässt, weil er gar nicht so viele Würfe überhaupt nimmt. Das ist halt, glaube ich, ein ganz großer Faktor gewesen. Bruce Brown wieder sehr gut gewesen. Und ich muss auch Aaron Gordon loben, der wieder ein tolles Spiel gemacht hat. 5 von 7 getroffen hat, beide Dreier ordentlich verteidigt. Über den kommt auch ein Video heute Nachmittag, Montagnachmittag. Und du hast es angesprochen, die Nuggets Offensive sehr vielseitig, was man auch von Gordon in diesen Playoffs, und ich habe da jetzt besonders drauf geachtet in Spiel 2.
Die Cuts.
Dass man auch immer wieder die Cuts zum einen, aber dass man auch immer wieder Aaron Gordon den Ball gibt, auf den Elbows, in Horns-Spielzügen und Jokic Offball hat und Murray Offball hat und KCP Offball hat und Michael Porter Jr. Offball dann immer wieder ihn Plays machen lässt und Pässe spielen lässt und sowas alles. Also auch das eine weitere Möglichkeit, wie die Nuggets Offensive laufen, gerade im Halbfeld. Also Aaron Gordon sehr, sehr ordentlich wieder gewesen und das wird auch in meinem Video dann deutlich, was ja positiv ausfällt. Von daher Denver offensiv nicht schlecht gewesen, aber da müssen Adjustments kommen. Da müssen auf jeden Fall jetzt von den Nuggets Adjustments kommen. Ich glaube, dass Denver am Zug ist. Ich glaube nicht, dass Miami jetzt in dieser Serie favorisiert ist, nur weil sie jetzt den Heimvorteil geklaut haben. Aber ich glaube schon, dass in diesem Schachduell, dass die Heat aktuell den Vorteil haben und dass von Denver Reaktionen kommen müssen an beiden Enden des Parketts. Vorrangig, wie schlagen wir diese Zone-Defense und verhindern, dass Miami die überhaupt laufen kann? Und am anderen Ende, wie schaffen wir es, dass der Joker am Ende bei 12, 13 Assists rauskommt und nicht halt bei 4? Ja. Das sind, glaube ich, für mich die beiden großen Sachen, die auf die es dann ankommt in Spiel 3 in Downtown Miami.
Das war doch schon ein ganz schöner Ausblick auf Spiel 3 und vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, oder? Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Ja, wir können gespannt sein auf Spiel 3 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dementsprechend werdet ihr natürlich am Donnerstag direkt wieder unsere Analyse frisch auf die Ohren bekommen. Kleiner Hinweis noch, ich werde dieses Spiel 3 gemeinsam mit dem lieben Kollegen Jonathan von Jeden Tag NBA live kommentieren in der Nacht auf dessen Playback-Feed. Also wer von euch sich so wie wir Verrückten die Nacht sowieso um die Ohren haut, ist ja sogar Feiertag am nächsten Tag, also vielleicht der eine oder andere von euch muss dann nicht arbeiten. Ich bin dann beim legendären jährlichen Elfmeter-Turnier des SV Heselwang, aber das ist eine andere Geschichte.
Was ist denn Feiertag?
Fronleichnam oder so? Gibt es das nur bei uns?
Den haben nicht alle.
Oh, na dann.
Ich weiß nicht, ob den nur ihr habt, aber wir haben den zum Beispiel nicht.
Pass auf, ich kann es dir sagen. Feiertage,
Baden-Württemberg. Was habt ihr dafür nicht? Habt ihr Heilige Drei Könige dann nicht oder sowas?
Doch, Heilige Drei Könige haben wir. Pass auf, was ist denn das? Das ist der 18. Nee, Quatsch, wir sind schon im 6. 8.6. Fronleichnam ist das. Ich guck mal kurz. Ich dachte, das wäre ein Fronleichnam.
Das sind jetzt die großen Fragen.
Großen Fragen. Ist ein katholisches Fest, somit nicht bundesweit, sondern nur in den Bundesländern Bavü, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Tja.
In Sachsen und Thüringen gilt er nur für ein paar katholisch geprägte Gemeinden. Ja, dann ist nur für manche von euch Feiertag. Trotzdem, wenn ihr Lust habt, da reinzuhören, ich werde den Link dann kurz vorher in meiner Instagram-Story natürlich posten, bei Twitter teilen. Wenn ihr da Bock habt, hört da gerne rein, was Jonathan und ich so spontan denken. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, unsere Analyse dann in Podcast-Form wieder ASAP am Donnerstagmorgen. Wir bedanken uns fürs Reinhören und sind sehr gespannt. Man kann gespannt sein. 1-1, es geht jetzt nach Miami. Die NBA Finals laufen. Boah, mein Tipp.
Was ist dein Tipp für Spiel 3? Wer macht's?
Ich glaube, dass Denver zurückkommen wird. Und ich glaube, dass die Heat es nicht nochmal schaffen, Jokics Playmaking so sehr einzuschränken. Ich traue da einfach auch Malone und seinem Staff einiges zu, da die Adjustments, die du gerade gesagt hast, dass sie Adjustments finden müssen, dass sie das tun. Und deswegen würde ich sagen, dass Denver sich diesen Heimvorteil umgehend wieder zurückklaut. Aber wer weiß es denn schon?
Das denke ich auch.
Glaubst du auch?
Ja.
Dann schauen wir mal, ob wir damit recht behalten. Leute, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt ins Bett.
Ciao.
Ciao, ciao.